SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel, schönen guten Abend. Und heute hören wir nicht nur menschliche Stimmen, sondern auch die von allen möglichen Tieren. Zu Gast ist nämlich eine Frau, deren Beruf und Forschungsleidenschaft Tierkommunikation ist. Und einige der Laute, die zum Beispiel Elefanten, Giraffen und Pandas in der Kommunikation nutzen, hat sie uns mitgebracht. Aber zuallererst hören wir sie selbst, zugeschaltet aus Wien. Herzlich willkommen, Angela Stöger.
Dankeschön für die Einladung.
Frau Stöger, wo haben Sie zuletzt welches Tier aufgenommen?
Meine letzte Tonaufnahme war in Simbabwe, ein Elefant.
Und wann war das?
Das war Ende November noch, ja.
Also Sie konnten da eine Forschungsreise machen. Was hat dieser Elefant gemacht oder in welcher Situation haben Sie diese Aufnahme gemacht?
Das war tatsächlich an und für sich, wir waren dort für Forschungszwecke mit meiner Doktoratsstudentin. Und diese Aufnahme war aber, als wir so eine private Tour bekommen haben durch den Nationalpark dort. Und da war ein Elefantenbulle, der in Mast war, das heißt in einem sehr erregten Zustand, wo er auch eine erhöhte Paarungsbereitschaft hat. Und da haben die ganz besondere Laute. Und genau diesen Laut hat er produziert, weil wir mit dem Auto da vorbeikamen. Und ich hatte Gott sei Dank meine Videokamera und auch mein Tonbandgerät eingeschalten und da sind mir diese Aufnahmen geglückt.
Also das war so eine Art Spontanaufnahme?
Genau, das war eine Spontanaufnahme und das sind ja immer die einen am meisten freuen, weil da ein bisschen Glück dazu gehört.
Und haben Sie diesen Laut jetzt schon völlig enträtselt?
Das war bei diesem Laut jetzt nichts Schwieriges, weil man die Laute von Elefantenbullen, wenn sie eben in diesem Mastzustand sind, die ähnlich einem Brumpft ist beim Hirsch, ganz gut kennt. Und das war eben genauso etwas, das ist ein bisschen ein Anzeigen, wie toll er ist und in welchem Zustand er ist und auch ein bisschen ein uns zeigen, dass wir vielleicht einen Abstand halten sollen zu ihm.
Spannend. Wir hören einiges in dieser Richtung in dieser Stunde SWR 2 Tandem. Nicht mit Hunden, sondern mit einem Elefantenbaby. 2001 im Tierpark Schönbrunn fing es an. Mittlerweile erforscht Angela Stöger seit 20 Jahren schwerpunktmäßig das Kommunikationsverhalten von Elefanten. Ihr Buch von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten wurde gerade zum Wissenschaftsbuch des Jahres in der Kategorie Wissenschaft und Technik gewählt. Frau Stöger, was fasziniert Sie ganz persönlich an Elefanten? Sie sind denen ja als neugeborene Babys und als tonnenschwere Kolosse schon in den unterschiedlichsten Situationen gegenübergestanden.
Ja, ich denke, das ist ja schon mal ein Punkt, der fasziniert, diese tolle Größe, die die Tiere haben. Und wenn da so ein 6 Tonnen schwerer Elefant vor einem steht und einen tieffrequenten Laut produziert, dann spürt man einfach die Vibrationen, man spürt diesen tieffrequenten Schall, wie wenn man neben einer großen Orgelpfeife oder neben einem Bass, also neben einem Subwoofer steht. Und das ist schon was Imponierendes. Und gleichzeitig sind natürlich dann die Kleinen, die Neugeborenen, tollpatschig, wiegen vielleicht gerade mal 100 Kilo, was immer noch viel ist, aber natürlich im Vergleich zu dem 6000 Kilo nicht viel. Die lernen müssen, ihren Rüssel zu koordinieren und das ist einfach die Vielfalt und diese Flexibilität im Verhalten auch, die faszinierend ist.
Sie haben jetzt auch schon angedeutet, Geräusche, die diese Elefanten machen. Was ist es, was diese Tiere, diese Wesen für Sie als Wissenschaftlerin noch so interessant macht?
Weil eben ihr Verhalten sehr flexibel ist. Also das kommt natürlich dadurch zustande auch, weil die in einer sehr komplexen Sozialstruktur leben, die eigentlich ähnlich uns Menschen ist oder auch von Schimpansen oder auch kennt man von Delfinen. Kleine Gruppe gibt, die immer zusammenbleibt, aber ansonsten ist das ein sehr flexibles System. Man trifft sich, man teilt sich wieder auf, man hat sehr viele soziale Kontakte. Und das bedingt, dass man verhaltenstechnisch sehr flexibel ist, dass man sich anpassen kann und dass man ein sehr großes Repertoire braucht, um das eben ständig anzupassen an den sozialen Partner. Und das geht eben vom Verhalten bis hin auch zu den Lautäußerungen.
Und das ist ja das Gebiet, auf das Sie als Bioakustikerin sich spezialisiert haben im Laufe der Jahre. Schauen wir uns diese Laute, die Elefanten hervorbringen, ein bisschen genauer an. Sie haben uns eine Art, ich nenne es jetzt mal laienhaft, Lautpanorama mitgebracht. Vielleicht hören wir uns das mal gemeinsam an und dann können Sie uns ja danach sagen, wer da zu hören ist und was wir da erzählt bekommen. Frau Stöger, ich höre da ein bisschen Stampfen, dann höre ich irgendwas, was klingt wie ein kaputter Motor und ich höre natürlich das Trompeten. Was hören Sie?
Ja, genau, das ist so ähnlich, wie Sie es beschrieben haben, aber dieses kaputte Motorengeräusch, das sind eben diese sehr tieffrequenten Rumbles, wie wir es auch nennen, die in der Frequenz zum Teil unter der Hörschwelle des Menschen liegen. Also da hören wir einfach nur so die Oberschwingungen, die da auch noch produziert werden. Das Trompeten haben wir natürlich rausgehört und das Ganze entstammt einer Begrüßungssituation, wo sich einfach zwei kleine Gruppen, das ist eine soziale Gruppe in menschlicher Obhut in Südafrika, die wir eben für 10 Minuten aufgetrennt haben und dann wieder zusammengebracht haben. Und selbst nach so einer relativ kurzen Zeit kommt es aber bei Elefanten dann immer zu sehr überschwänglichen Begrüßungen.
Also das war einfach die Euphorie, ah, da seid ihr wieder.
Genau, das war wirklich eine Begrüßung, so ein Elefantenchorus, das geht oft minutenlang, dass die dann zusammen vokalisieren und hat einerseits die Bedeutung zu zeigen nach außen hin, dass sie als Gruppe da sind, dass sie auch viel sind und natürlich innerhalb der Gruppe stärkt das die Verbundenheit dann wieder.
Ich habe ja gedacht, dass der wesentliche Kommunikationslaut für Elefanten dieses Trompeten ist, das wir alle kennen und das irgendwie auch in den Büchern und Kinderbüchern immer im Mittelpunkt steht. Sie entscheiden aber in Ihrem Buch, und Sie haben es auch gerade angesprochen, drei Laute vor allem, also dieser Rumble, Trompeten und Quietschen. Und Sie haben dazu einiges Bahnbrechendes rausgefunden.
Ja, es gibt natürlich mehr Laute, an die 10 verschiedene Laute, aber die häufigsten, die man eben hört, sind diese Rumbles, diese tieffrequenten Laute. Das Trompeten ist natürlich auch wichtig. Das wird immer dann produziert, wenn Elefanten aufgeregt sind. Kann beim Spielverhalten sein oder ja eben bei Begrüßungen zum Beispiel, bei Geburten oder auch wenn man negativ im Stress ist als Elefant, trompetet man auch schon mal. Aber man braucht ein gewisses Level an Emotion, an Aufregung. Und das Quietschen ist ein sehr interessanter Lauttyp, weil der kommt eigentlich nur bei asiatischen Elefanten vor, ist sehr hochfrequent, also da kann Frequenzen bis zu 2000 Hertz haben. Wenn wir jetzt nehmen, ich als Frau spreche wahrscheinlich so bei 250 Hertz, Kleinkinder sind bei 400 Hertz und ein Meerschweinchen vielleicht bei 1500 Hertz. Und wenn ein Elefant dann wirklich so hoch ist wie ein Meerschweinchen, dann ist das schon gewaltig für so ein großes Tier. Und da ist dann natürlich die Frage, wie kann denn der das eigentlich produzieren?
Und haben Sie es rausgefunden?
Genau. Und da haben wir uns natürlich auf die Suche gemacht, wie man das machen kann, weil mit den Stimmbändern wissen wir, machen sie eben diese sehr tieffrequenten Laute. Und die Stimmbänder eines Elefanten sind sehr groß und massig. Bei einem Weibchen sind das etwa 10 Zentimeter im Vergleich. Die von einem Menschen sind 2 Zentimeter. Also sehr große, massige Stimmbänder. Und die vibrieren natürlich langsam, wenn die durch den Luftfluss der Lungen Vibrationen versetzt werden. Und dadurch entsteht eine tiefe Frequenz. Das ist also natürlich mit den Stimmbändern produziert, wie wir Menschen sprechen oder singen. Und bei dem Quietschen ist das aber wahrscheinlich nicht möglich. Also mit so großen Stimmbändern kann man schwer so hohe Frequenzen produzieren. Und dann überlegt man sich natürlich, naja, wie machen das dann die Elefanten? Und bei den asiatischen Elefanten haben wir herausgefunden, dass sie da einen Mechanismus haben, den man sonst eigentlich nur von Trompetenspielern kennt. Also sie schließen praktisch die Lippen und spannen die an. Dann pressen sie Luft aus dem Maul, aus der Maulhöhle heraus. Und dadurch werden dann diese Lippen in Vibrationen versetzt. Und so scheint es, dass eben diese hochfrequenten Quietscher bei den asiatischen Elefanten produziert werden.
Wir haben, glaube ich, dieses Quietschen auch als Geräusch. Spielen wir mal ganz kurz ein. Und gleich nochmal hinterher. Was bedeutet jetzt so ein Quietschen? Also wann wird es verwendet?
Sehr flexibel, also in freier Wildbahn ist es primär für Aufregung, wenn sie irgendwas stört, wenn ein LKW zu schnell vorbeifährt in einem Nationalpark vielleicht oder wenn irgendein anderes Tier sie vielleicht stört, also irgendwie ein bisschen so negativ angehauchte Aufregung, Aggression manchmal auch. Es kann aber in zoologischen Institutionen durchaus abgewandelt werden, also ich habe schon asiatische Elefanten gesehen, die damit gebettelt haben. Bei den Tierpflegern, aber auch bei den Zoobesuchern, weil sie herausgefunden haben, dass diese hohen Laute eigentlich ganz gut ankommen bei uns Menschen und für Aufmerksamkeit sorgen. Also das ist eben das Interessante bei Elefanten, dass sie eben sehr flexibel sind in der Anwendung ihres Verhaltens und das situationsbedingt abwandeln können.
Angela Stöger ist mein Gast, Verhaltensforscherin und Bioakustikerin. Sie leitet das von ihr gegründete Mammal Communication Lab an der Universität Wien und ist spezialisiert auf Elefanten. Frau Stöger, Sie haben uns schon einiges erzählt zu diesem Geräusch, das Sie Rumble nennen, kann man vielleicht übersetzen wie Grollen. Wir spielen das noch einmal ein und hören es uns gemeinsam an. Was ist das jetzt für ein Geräusch, beziehungsweise wie setzen die Elefanten jetzt dieses Geräusch zur Kommunikation ein?
Das war jetzt ein asiatischer Elefant, von dem wir da so ein Rumblen gehört haben. Und das wird sehr vielseitig eingesetzt. Also wichtig ist auch zu sagen, kein Rumble ist wie der andere. Aha. Also die variieren diese Laute sehr, sehr stark, je nach Kontext. Und je nachdem, wie sie es oder wann sie ihn einsetzen, das kann sein als Kontaktruf, das kann sein zur Gruppenkoordination, das kann sein zur Begrüßung eben, um zum Beispiel, wenn die Leitkuh zum Aufbruch ruft sozusagen, dass weitergegangen wird vom Wasserloch, dann macht sie auch so einen Rumble. Also in vielen verschiedenen, eigentlich allerdenklichen Verhaltenssituationen, aber eben leicht variiert. Und der Rumble hat auch sehr viel Information verpackt, also viel Information über den, der den Laut abgibt, über den Sender, von wegen auch, wie groß ist der, die Individualität ist im Rumble kodiert, also diese Laute sind individuell charakteristisch.
Also man kann sozusagen am Rumble erkennen, welcher Elefant das ist.
Genau, man kann am Rumble erkennen, welcher Elefant das ist, die Elefanten untereinander natürlich auch. Und da hat es auch Studien gegeben, die gezeigt haben, dass sie bis zu 100 verschiedene Rumbles erkennen. Mhm. Und als Mensch hört man das aber dann auch. Also wenn man sich viel mit den Elefanten beschäftigt, gerade wenn man jetzt eine Gruppe hat, zu der man immer wieder kommt, kann eine Zoogruppe sein, dann erkennt man auch anhand der Laute, welcher Elefant gerade vokalisiert.
Und können Sie als Mensch auch herausfinden, was so ein Rumble-Laut konkret bedeutet oder können das nur die Elefanten untereinander aus dem Kontext raus?
Das tun sich die Elefanten natürlich leichter und aus dem Kontext heraus, wenn man beobachtet gleichzeitig, kann man das schon auch schließen. Aber jetzt alleine, wenn wir die Laute hören, also wenn ich ihn nur höre oder wenn ich ihn jetzt auch einfach sehe mit einem Schallanalyseprogramm, nur vom Hören her alleine, kann ich noch sagen, zum Beispiel, ja, das ist ein Rumble, der jetzt aus dem Maul also ausgestoßen wird. Da gibt es nämlich Unterschiede, ob die nasal durch den Rüssel rauskommen oder durchs Maul. Wenn Elefanten aufgeregt sind, geht das eher oral. Das heißt, ich kann gut heraushören, in welchem emotionalen Zustand sich das Tier befindet. Aber den genauen Kontext rauszuhören, sagen wir mal, ist für mich als Mensch schwierig.
Sie haben jetzt gerade gesagt, das war ein asiatischer Elefant. Mhm. Hören Sie das auch?
Das höre ich im Normalfall, ja. Für mich klingen die asiatischen Elefanten ein bisschen anders. Ich weiß auch, wenn jemand trompetet, ob das ein asiatischer Elefant oder ein afrikanischer Elefant ist.
Und das macht dann einfach die Erfahrung, oder?
Vermutlich, ja. Also das macht die Erfahrung. Sie klingen ein bisschen anders. Die Trompete sind meistens höher von asiatischen Elefanten und irgendwie, das kann man dann gar nicht so genau beschreiben. Das ist in der Klangfarbe, das ist einfach ein bisschen anders, ja.
Wo haben Sie denn schon überall Elefanten erforscht?
Ich glaube, es ist schon ein deutlicher Schwerpunkt noch auf die afrikanischen Savannenelefanten. Natürlich in den Zoos, in unserer Umgebung sind wir natürlich sehr viel unterwegs. Ja, Tiergarten Schönbrunn sind wir Dauergäste. Jetzt habe ich auch wieder Studenten dort, die Elefanten beobachten. Dann natürlich in anderen Zoos in Deutschland sehr viel. Dresden haben wir jetzt ganz, ganz tolles Projekt durchgeführt. Und dann natürlich auch im südlichen Afrika, wo da ein Schwerpunkt in Südafrika ist. Das ist die Edo Elephant Population. Das ist bei Port Elizabeth in der Nähe, ganz im Süden. Kann man auch als Tourist sehr gut besuchen. Und dann haben wir dort auch ein paar Kooperationspartner noch. Dann war ich aber auch Botswana, Zimbabwe. Und bei den asiatischen Elefanten natürlich auch viel im Zoo unterwegs und dann auch in Nepal.
Was sehen Sie denn als Ihren bisher größten Forschungserfolg im Zusammenhang mit Elefantenkommunikation?
Ich denke, das absolut Wichtigste war die Erkenntnis, dass wir zeigen konnten, dass Elefanten in der Lage sind, Laute zu imitieren, Laute nachzuahmen. Das bedeutet nämlich, dass sie zu der recht exklusiven Gruppe gehören Ja, da sind wir Menschen dabei und ein paar Tiergruppen, die in der Lage sind zum vokalen Lernen. Das beinhaltet eben vokale Imitation, aber auch Laute neu kreieren, neu erfinden, abwandeln von einem Modell zum Beispiel. Und das können nur recht wenige Tiere. Das sind Singvögel, Papageien und Kolibriartige. Und bei den Säugetieren ist es wirklich sehr limitiert. Bei den Tieren, die da eine komplexe Form dieses vokalen Lernens können, das sind eben wir Menschen. Und dann sind es Wale, Delfine, Seehunde, Fledermäuse bis zu einem gewissen Grad und eben Elefanten.
Und würden Sie sagen, dass diese Art und Weise, dass man die dann tatsächlich schon als Sprache bezeichnen kann?
Gut, Sprache, das ist halt wirklich eine Sache der Definition. Mhm. Also das kommt darauf an, wie wir Sprache definieren. Wenn wir Sprache als etwas sehen, das eine Art von Kommunikationsaustausch ist, wo es einen Sender, einen Empfänger gibt und ein Signal, das einfach viel Information enthält und auch der Empfänger dann darauf reagiert dementsprechend, dann ist es legitim, generell von Tiersprachen zu sprechen. Natürlich ist die menschliche Sprache in ihrer Komplexität denjenigen der Tieren, also das ist nicht zu vergleichen. Ja, die menschliche Sprache ist einfach was Besonderes. Aber wenn wir da ein bisschen auf Grund...
Und wer spricht jetzt mit Ihnen?
Ja, jetzt ist doch die Lilly, die mit mir spricht, weil die vorher unbedingt raus wollte.
Sie können sehr gerne antworten und dann machen wir weiter.
Okay.
Lilly, komm rein jetzt. Komm, Körbchen.
So. Das passiert, wenn man von zu Hause aufnimmt und mit Hunden zusammenlebt.
Genau.
Wer war das?
Das war die Lilly.
Eine ihrer
das
beiden.
Das ist ein kleiner Westi, die sich natürlich da immer sehr aufregen muss, wenn sie irgendwas hört, das sie nicht kennt.
Wir waren dabei zu fragen, ist das, was die Elefanten machen miteinander, ist das Sprache, was sie anwenden?
Ich empfinde es schon als eine Art von Sprache. Es kommt natürlich darauf an, wie die Definition von Sprache ist. Wenn man Sprache als etwas sieht, das ein Informationsaustausch ist, wo einfach ein Sender ein Signal abgibt, das sehr viele Informationen enthält, und der Empfänger reagiert dann auch dementsprechend draus und verändert dann zum Beispiel sein Verhalten. Das ist natürlich eine Art der Kommunikation und kann auch als Sprache aufgefasst werden. Natürlich gibt es dann unterschiedlich komplexe Sprachen, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, einfach die Tiersprachen als solche auch zu bezeichnen.
SWR 2 Tandem mit Angela Stöger, eine der weltweit führenden Forscherinnen im Bereich der Elefantenkommunikation. Frau Stöger, Sie forschen ja nicht nur über Elefanten, auch zum Beispiel über Giraffen haben Sie schon geforscht. Ich habe immer gedacht, die sagen nichts.
Ja, genau. Das ist die meiste Annahme, weil ich glaube mal, wenn man wem fragt oder auch ein Kind fragt, wie macht der Hund, wie macht der Löwe, fällt einem was ein. Bei den Giraffen ist es schon schwieriger. Mhm. Und die gleiche Frage hat sich die Wissenschaft natürlich auch gestellt. Machen die denn wirklich so wenig, außer mal ab und zu schnaufen und ein bisschen prusten? dann kam die Theorie auf, dass sie eben auch ganz tief im Infraschallbereich vokalisieren, dass wir es einfach nicht hören. Mhm. Aber auch das scheint nicht der Fall zu sein. Aber wir haben doch Giraffenlaute, die so wie ein Summen, ein Humming klingen, in drei verschiedenen Zoos während der Nacht aufnehmen können. Auch nicht sehr häufig oder regelmäßig, aber doch.
Also des Nachts summen sich die Giraffen irgendwie was zu.
Genau, es ist natürlich jetzt, dass das waren an und für sich Aufnahmen, die jetzt auch nicht im Rahmen einer großen Studie waren. Also wir hatten da kein Geld dafür. Das ist immer so ein bisschen, wenn so ein Herzensprojekt nebenbei praktisch läuft. Mhm. Und wir haben eben dieses Summen in drei verschiedenen Zoos aufgenommen. Und es könnte natürlich sein, Giraffen haben ein sehr gutes Sehvermögen, kommunizieren auch sehr viel über visuelle Signale. Und es könnte natürlich sein, dass wenn die Sicht ein bisschen eingeschränkt ist, dass sie dann auf die akustische Modalität ein bisschen überspringen oder wechseln. Und ich habe das Geräusch auch schon in freier Wildbahn gehört, aber eben da nicht das Glück gehabt, das Mikrofon eingeschalten zu haben. Und jetzt ist natürlich der nächste große Aufwand, ist zu schauen, machen die das in freier Wildbahn und wann, wie, wo. Und ja, das wäre ein nächstes großes Forschungsprojekt.
Noch viele offene Fragen über Tierkommunikation. Sie hatten auch mal die Gelegenheit, und das haben bestimmt nicht viele, neugeborene Pandas aufzunehmen. Und Sie haben von diesen 12 Zentimeter großen Wesen erstaunlich energische Laute mitgebracht. Frau Stöger, was will uns dieser kleine Panda sagen?
Ja, das ist ein Panda-Baby, der in einem Inkubator war und schon Hunger hat. Also da stand die Fütterung dann kurz davor und der hat halt wirklich schon Hunger gehabt und war sehr, sehr unruhig.
Und Sie durften vor der Fütterung diese Empörung noch mitschneiden.
Genau, ja.
Und dann haben wir noch ein Geräusch. Hören wir uns das auch mal gemeinsam an, vom selben Panda-Baby, soviel ich weiß. Da geht es ihm jetzt schon besser, oder?
Genau, das ist nach der Fütterung und bei diesen Aufzuchtstationen in China. Normalerweise schlägt die Mama den Bauch, nachdem das Baby getrunken hat, um so die Verdauung anzuregen. Dort machen das halt die Tierpfleger, die mit so einem warmen, angewärmten, feuchten Wattebausch eine Bauchmassage machen. Ja, und das hat das Kleine natürlich sehr genossen.
Und das ist dann aber wahrscheinlich eher ein typisches Muster für Säugetiere. Panisch und laut und hoch, wenn Hunger da ist, und dann tiefer und leiser, wenn es behaglich wird, oder?
Genau, also das ist gerade etwas bei Jungtieren, glaube ich, bei Säugetieren sehr universell, dass die einfach in gewissen Situationen laut geben, ob es ein Elefant ist, ein Menschenbaby, ein Fuchsbaby, ein Pandababy, was auch immer. Wenn man Hunger hat, muss man es anzeigen. Wenn man Angst hat, wenn man irgendwie was braucht, wenn man in Probleme geratet, muss man es auch anzeigen. Und man kann das dann natürlich auch anzeigen, wenn es einem gut geht. Und wenn ein Baby schreit, dieses Panda-Baby erinnert ja vielleicht auch an ein kleines Menschenbaby. Das sind durchaus tatsächlich sehr ähnliche akustische Strukturen auch, die wir erkennen bei so Neugeborenen.
Wie gut ist die Pandasprache eigentlich erforscht?
Mittlerweile schon relativ gut. Pandas sind ja einzelgängerisch, das heißt, es gibt hier schwerpunktsmäßig Situationen, wo sie vokalisieren. Das ist erstens mal die Kleinen, wenn sie eben bei der Mama sind, weil die sind ja wirklich so klein. Ja, die kommen ja auf die Welt, sind blind und ganz hilflos im Endeffekt und müssen auch auf der Mama bleiben, weil wenn sie runterfallen, dann erfrieren sie. Das heißt, die tun einfach sehr lautstark sich bemerkbar machen, wenn sie eben trinken wollen, wenn sie runterfallen, wenn irgendwas passiert, schreien sie sehr viel.
Weil sie
das
so verletzlich sind.
Das nimmt dann ab,
sind.
Sobald sie größer werden. Mhm. Die nächste Situation ist während der Paarung, wo einfach auch sehr viel akustisch geplaudert wird, um dem Partner zu zeigen, man hat keine aggressiven Intentionen, es passt alles. Da wird eigentlich während einer Panda-Paarung wird ständig dann die verschiedensten Laute produziert. Und das hat man auch schon sehr gut erforscht, was da die Bedeutung ist, warum, wieso, ja.
Also solange der Panda alleine ist, ist er schweigsam. Und wenn mindestens ein weiterer Panda dazukommt, dann wird auch ein bisschen geplaudert.
Genau.
Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie gerne Tiere beobachten oder belauschen?
Das habe ich eigentlich schon immer, als Kind. Also mich haben Tiere schon immer interessiert. Natürlich, ich glaube, viele Kinder haben Haustiere und ja, ich glaube, das ist ein als Kind ein sehr natürlich gegebenes Interesse. Ich habe das aber dann einfach mir selbst beibehalten. Ich habe dann vielleicht auch über das natürliche Interesse hinaus schon mit 10 Jahren mich am Wale fasziniert und ich habe da wirklich alle Walnamen auf Lateinisch auswendig gelernt. Das kann ich jetzt nicht mehr. Und habe da sehr viel gelesen und mich wirklich interessiert dafür. Und das hat mich fasziniert und ich hatte auch das Glück, mit 9 Jahren mit meinen Eltern in Amerika drüben gewesen zu sein, war in einem Aquarium in SeaWorld und habe da natürlich auch einen Schwertwal gesehen, natürlich in Gefangenschaft. Einerseits hat mich der Wal fasziniert, andererseits war mir schon auch klar mit meinen 9 Jahren damals, das soll nicht wirklich so sein. Nichtsdestotrotz haben mich diese Tiere fasziniert und im Laufe des Studiums hat mich dann eben sehr die Kommunikation und die Lautkommunikation vor allem fasziniert.
Und warum sind Sie nicht bei Walen gelandet, sondern bei Elefanten?
Ja, das war ein bisschen ein pragmatischer Ansatz zunächst. Also ich habe mich viel auf die Meeresbiologie spezialisiert während meines Studiums. Ich habe auch Hans Haas kennenlernen dürfen, hatte das Glück, also auch ein sehr bekannter österreichischer Meeresbiologe. Und eigentlich wollte ich eben immer Meeresbiologie machen. Und es war aber dann so, dass ich auch fertig studieren wollte und mal einfach abschließen wollte. Und da kam es eben das Thema Akustik bei Elefanten. Und ich dachte mir, naja, groß sind sie auch. Machen wir halt einmal das und dann später kann ich immer noch auf die Meeressäugetiere gehen. Und wie es aber dann so ist in der Wissenschaft, wenn man sich in ein Thema einarbeitet, wenn man sich damit beschäftigt und dann merkt man, wie faszinierend das ist. Und ich bin dann auch mal dabei geblieben und bin davon auch nicht mehr wirklich losgekommen, was aber nicht heißt, dass ich die Meeresbiologie und Meeressäugetiere minder faszinierend finde. Und ich habe ja auch doch mit ihnen zu tun, weil die ja auch fähig sind, Laute zu imitieren und dann natürlich einfach dieser Zusammenhang schon wissenschaftlich gegeben ist.
Was würden Sie denn gerne mal erforschen, wenn die Kostenfrage, wenn Sie die mal außen vor lassen dürften?
Ich denke, da würde ich vor allen Dingen auch nicht nur erforschen, aber ich würde verstärkt versuchen, unser Wissen für den Natur- und Artenschutz einzusetzen. Weil da fehlt uns immer so ein bisschen das Geld, weil wir können ja diese tieffrequenten Elefantenlaute auch benutzen, um sie frühzeitig zu detektieren. In Asien, aber auch in Afrika ist einfach dieser Mensch-Elefant-Konflikt sehr stark ausgeprägt aufgrund ja des mangelnden Lebensraums. Und Elefanten töten Menschen, Menschen töten Elefanten, Elefanten zerstören Felder. Also ist ein sehr großer Konflikt, der dann natürlich wieder in Wilderei überschwappt. Also ganz, ganz dramatisch und wir könnten hier noch viel mehr tun, indem wir eben die Laute einsetzen, um zu schauen, also ein passives Monitoring, um zu schauen, wo sind denn Elefanten, wo sind Wanderrouten, wo sollten wir Korridore schaffen, um die dann auch zu beobachten und auch einfach wirklich frühzeitig Alarm zu geben und zu sagen, Elefanten nähern sich an und dann kann man rechtzeitig Abwehrmechanismen auch in Gang setzen.
Also Ihre Forschung kann Elefant und Mensch zugutekommen.
Das wäre durchaus eine Möglichkeit und wir haben ständig Anfragen und wir wollen das auch tun. Aber hierfür Forschungsgelder zu kriegen, ist sehr schwierig, weil es ein bisschen aus dem Grundlagenforschungsbereich in den angewandten Bereich geht. Und da ist es gar nicht so einfach, wirklich da Forschungsgelder zu akquirieren.
Sie haben einen wirklich fesselnden und unterhaltsamen Überblick über Tierkommunikation und Ihre Forschung in Ihrem Buch gegeben, auch mit vielen anschaulichen Hörbeispielen, die man sich mit Handy per QR-Code anhören kann. Von singenden Mäusen und quietschenden Elefanten heißt Ihr Buch. Hilft so ein Buch vielleicht auch wieder an Forschungsgelder zu kommen?
Das hoffe ich. Das werden wir sehen. Drücken Sie mir die Daumen. Es hat natürlich eine sehr große mediale Wirksamkeit. Aber natürlich das eigentliche Ziel war es, die Öffentlichkeit ein bisschen besser darüber zu informieren und ein bisschen abzuholen und zu zeigen, was ist Bioakustik überhaupt? Was braucht es alles von der Ausrüstung über die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, von der Anatomie über die Physik, was natürlich alles einfließt. um auch die Menschen ein bisschen zu faszinieren und zu zeigen, dass Tiere ja gar nicht so anders sind als wir und dass es wert ist, ihnen zuzuhören und sie zu respektieren.
Vielleicht haben wir mit dieser Sendung einigen Leuten Lust gemacht, Tieren wieder genauer zuzuhören. Das war SWR 2 Tandem mit der Verhaltensbiologin und Bioakustikexpertin Angela Stöger. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.
Den Link zum Buch finden Sie bei uns im Internet. Einfach im Suchprogramm SWR 2 und Tandem eingeben. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Technik Simon Geiger. Ich bin Martina Kögel. Schönen Abend noch.